Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Haben wir verlernt, miteinander zu streiten und sachlich zu diskutieren, wenn Algorithmen bestimmen, was wir sehen, hören und glauben?
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Täglich werden wir zubombardiert mit Videos und Social-Media-Beiträgen. Was wir sehen, entscheiden vor allem Algorithmen. Kommentarspalten auf Instagram und Co. zeigen, oft gibt es sehr klare Positionen, die selten miteinander einig sind. Der Algorithmus treibt uns immer mehr in eine bestimmte Ecke. Es gibt eine Echokamera. Aber was macht das mit unserem Diskurs? Können wir noch sachlich miteinander diskutieren, wenn Algorithmen uns nur eine Seite der Geschichte zeigen? Über das hat meine Kollegin Olivia Ruffiner mit Marius Born geredet. Er ist Leiter vom Schwerpunkt Journalismus am ZHW-Institut für angewandte Medienwissenschaft und erforscht, wie Vertrauen durch Kommunikation gebildet wird.
Grüezi, Herr Born.
Guten Morgen, merci vielmals für die Einladung.
Haben wir aufgrund von unseren sozialen Bubbles die Konfrontation verlernt?
Ich mache mir eher Sorgen, dass wir das Zuhören verlernt haben.
Wieso machen Sie sich diese Sorgen?
Es gibt sehr viel Konfrontation, es gibt sehr viel Polarisierung. Aber ich glaube, dass wir beim Zuhören müssen ansetzen. Und es gibt eigentlich, wir haben ja eigentlich zwei Ohren. Und der Bernhard Pörksen ist ein Medienwissenschaftler aus Tübingen. Der unterscheidet zwischen dem Ich-Ohr und dem Du-Ohr. Und sehr viel beim Zuhören hören wir nur uns selber. Also wir versuchen quasi, uns selber zu bestätigen. Wir lesen uns selber, wir hören uns selber. Aber das ist nicht richtiges Zuhören. Und das ist aber das, was gefördert wird durch die sozialen Medien, durch Algorithmen. Oder? Mit jedem Like kommen wir dann Inhalt über, wo uns letztlich entsprechen. Und wir sind irgendwann umgeben von Menschen, die unsere Meinungen teilen. Aber wichtig wäre eben das Zuhören mit dem anderen Ohr, der quasi versucht, in dem, was jemand anders sagt, die Wahrheit zu entdecken, in dem, was man selber vielleicht auch nicht findet, und zu verstehen, warum eine Person eine andere Partei zu einer bestimmten Aussage und Haltung kommt. Das wäre heute wichtig. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist wichtiger denn je.
Und wieso ist das wichtiger denn je?
Man darf nicht unterschätzen, dass es für eine Demokratie eigentlich einen sozialen Frieden braucht. Sozialer Frieden ist eine Voraussetzung, damit die Demokratie kann funktionieren. Und wenn man jetzt angeht und überall sagt, ich weiß, was richtig ist und ich weiß, was gerecht ist und ich weiß, wer gut und wer schlecht ist, und das Moralisierende, wo man quasi sagt, der andere, das ist zum Beispiel der Populist, und die Personen oder wählen, das sind die Ungebildeten, die Dummen. Dann tut man eigentlich eben etwas, was unglaublich wichtig ist, untergraben, nämlich die soziale Frieden. Und komischerweise, das ist ja gut, wenn man besorgt ist, zum Beispiel um Demokratie, um den Zustand von der Demokratie. Aber wenn man dann eben so moralisierend andere in den Ecken stellt, dann tut man sich eigentlich nicht mehr auseinandersetzen, wirklich mit der Inhalt. Wenn man von der Argumentation her kommt, dann würde man sagen, wenn man Populismus möchte bekämpfen, dann müsste man ein besseres Angebot machen. Wir müssen ein Angebot machen, das verständlich macht, warum es eben etwas anderes gibt, wo besser wäre letztlich. Auch für die Personen, die eben die Populisten wählen und Populistinnen.
Würden Sie sagen, also die sozialen Medien fördern Polarisierung statt konstruktive Auseinandersetzung?
Ja, das ist sicher so. Weil wir eben über die Algorithmen sehr schnell gespeisen werden. Der Algorithmus weiss vielleicht mehr als ihre engsten Familienmitglieder über sie. Wie wenn sie irgendwie fünfmal etwas geliked haben und so, dann kommen sie immer die Sachen über, wo der Algorithmus schon weiss, dass sie sie suchen. Verstehen Sie? Und dann kommen sie nur noch das über, wo sie eigentlich schon wissen oder wo ihren Interessen entspricht. Und es gibt sehr viel weniger Auseinandersetzung wirklich mit anderen Welten, mit anderen Denken, mit anderen Positionen. Und heute ist das eben sehr, sehr, sehr wichtig, oder? Dass wir versuchen zu verstehen, warum kommt jemand zu dieser Aussage? Warum kommt jemand zu so einer Position? Und das versuchen, sachlich zu verstehen und nachzuvollziehen. Und übrigens, darf ich da noch etwas sagen? Das ist für den Journalismus wahnsinnig wichtig. Sie sind ja Journalistin, oder?
Mhm.
Und Journalistinnen, Journalisten, die müssen eben mit dem anderen, mit dem Du auch zuhören. Was ist die Wahrheit in dem, was jemand sagt? Aber es gibt sehr viele eben so Agenda-Zuhören oder Bestätigungs-Zuhören, wo man quasi auch Journalistinnen und Journalisten nur versuchen, eine These durchzustossen. Und das ist auch für den Journalismus schlecht. Oder starker Journalismus ringt um Positionen und ringt mit sich selber.
Jetzt findet man auch in den Kommentarspalten der sozialen Medien. Also man steht ja auch dort im Austausch miteinander. Wenn jetzt Leute in den Kommentarspalten diskutieren, benutzen sie die gleichen Argumentationsmuster, die man in einem normalen Gespräch hat? Oder ist das dann wirklich mehr mit dem Ich-Ohr von dort aus argumentiert oder mit der Ich-Zunge? Wenn es das gibt.
Ja, es ist eben sehr selten eine Auseinandersetzung wirklich sachlich mit dem, was jemand sagt oder was jemand vertritt. Und was wir ja sehen, ist sehr viel eben Hate Speech oder Sachen, die in die Richtung von Hate Speech gehen, das heisst Verunglimpfung, Angriff. Es gibt schon sehr viel Konfrontation, aber es gibt sehr wenig, glaube ich, Auseinandersetzung mit dem, was meint jemand wirklich? Oder so ein Warum? Sie haben jetzt ein paar Mal mich gefragt, warum, warum, warum? Und das ist ja eigentlich die intelligenteste Frage, die jemand kann stellen, auch eine Journalistin, ein Journalist kann stellen. Wie kommen Sie zu dem? Warum sehen Sie das so? Das finden Sie selten in der Kommentarspalte.
Was, jetzt haben Sie gesagt, warum ist eine der wichtigsten Fragen. Was sind sonst noch so für Fragen oder für Sachen, die man sich müsste stellen müsste, zum richtig argumentieren oder richtig in Austausch kommen?
Es gibt einen Unterschied zwischen richtig argumentieren und effektiv argumentieren. Wir können vielleicht nachher noch über manipulative Argumentation reden und das kann sehr effektiv sein, das kann eine grosse Wirkung erzielen. Aber Sie haben mich jetzt gefragt, was wäre richtig, oder? Und eine richtige Argumentation fängt mit dem an, dass man sagt, was ist überhaupt unsere Meinungsverschiedenheit? Was wollen wir überhaupt klarstellen? Und was ist Standpunkt in der Argumentation? Das ist letztlich meine Behauptung, die ich möchte untermauern. So fängt es an. Und dann versucht man gegenseitig auszutauschen, sachlich, oder? Es ist übrigens auch manchmal so, dass man gar nicht vielleicht die andere Seite möchte überzeugen. Also wenn ein Donald Trump mit dem Joe Biden, wenn die diskutieren, dann tun sie sich ja nicht den wie den anderen kaum überzeugen. Aber sie wenden sich eigentlich an die unentschlossenen Wählerinnen und Wähler, die zuhören. Und dann versuchen sie die quasi mit dem besten Argument von einer Lösung zu überzeugen. Das wäre richtige Argumentation, fängt mit dem an, dass man sagt, okay, wir haben eine Meinungsverschiedenheit. Und man macht klar, was die Position ist. Und dann verteidigt man die Position, aber eben sachlich, vernunftgetrieben. Das wär argumentieren.
Jetzt haben Sie gesagt, Joe Biden und der Trump haben während der Wahlen versucht, die unentschlossenen Wähler zu überzeugen. Tut sich das Argumentationsmuster verändern, je nachdem zu welchem Zielpublikum oder wer quasi der Empfänger ist, oder bleiben die relativ ähnlich?
Jetzt reden wir eigentlich von Argumentationsmuster. Also ich würde jetzt vielleicht nicht Joe Biden und Donald Trump als Musterbeispiel nehmen, aber Muster von einer sachlichen, vernunftgeleiteten Argumentation. Und die Muster können sich unterscheiden, je nach Zielpublikum. Also zum Beispiel, es gibt ein Muster, das ist by authority, das ist durch eine Autorität argumentieren. Das kann funktionieren, wenn man sagt, okay, das ist Expertin auf dem und dem Gebiet und wenn die Person das sagt, dann hat das ein Gewicht, dann kann das natürlich ein Argument kann das unterstützen. Es gibt Muster, die sind zum Beispiel Analogie und Gegensatz, das heisst, man versucht einen Vergleich herzustellen Und das sind Muster, die sehr gut funktionieren. Aber man möchte eine Argumentationskette verständlich machen, zugänglich machen für viele Personen. Und so kann das recht stark unterschiedlich sein, ob man quasi mit einem sehr gebildeten Expertenpublikum redet oder mit einem breiten Publikum, wo man auch verständlichere Argumentationsketten bauen sollte. Selbstverständlich.
Wie kann ich überzeugender meine Argumente darstellen, wenn ich einen Standpunkt habe? Wie mache ich das am besten?
Ich kann Ihnen vielleicht auch einfacher sagen, was es für Täuschungsmanöver gibt. Und dann kann er also manipulative Muster und gut können argumentieren, heisst auch gut können umgehen mit manipulativen Mustern und sie erkennen und auf sie reagieren.
Wie erkenne ich die?
Ja, wir haben am Anfang über Hate Speech geredet miteinander. Und das ist ein Klassiker, oder? Ich kann natürlich eine Person angreifen auf einer persönlichen Ebene. Und dann trifft das Gespräch ab. Es ist nicht mehr eine Auseinandersetzung mit dem, was eine Person wirklich sagt, sondern es ist nur eine Beschuldigung auf dieser persönlichen Ebene. Und dann müssen Sie das Gespräch zurückführen auf die Sachebene. Und das müssen Sie erkennen. Und statt dass Sie natürlich besonders, wenn Sie emotional berührt sind, ist das nicht einfach. Dann müssen Sie sagen, gehen wir zurück zur Sachebene. Und führen wir, oder das Erkennen von dem und nicht in die Spirale hineinkommen, ist ganz wichtig. Es gibt übrigens Argumentationsmuster, das habe ich später noch erzählt, wenn Sie interessiert, wo das Spielen auf den Mann oder auf die Frau sogar sachlich gerechtfertigt ist. Aber es ist eine Ausnahme. Es gibt andere Argumentationsmuster, wie zum Beispiel, man nennt das Tu-Quoque-Argumentation, da sagt man Du-auch-Argumentation. Das sind so Sachen, wie man sagt, ja, du bist nicht richtig, um das zu sagen will. Und du hast ja das auch schon gemacht. Drum. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist ein Ablenkungsmanöver. Ich kann Ihnen da ein Beispiel geben, wenn Sie möchten.
Gern.
Wenn jetzt zum Beispiel, nehmen wir einen amerikanischen Politiker, wenn es von Amerika kam, würde sagen, der Angriff auf die Ukraine durch Russland ist eine klare Völkerrechtsverletzung. Was stimmt? Da könnte jetzt jemand, ein Kreml-nahe Politiker oder Politikerin, könnte sagen, ja, aber was erzählen Sie als amerikanischer Politiker? Weil Amerika hat das Völkerrecht auch verletzt. Zum Beispiel, und das stimmt, im Irakkrieg, der dritte Golfkrieg oder NATO-Angriff auf Zivil in ehemaligen Jugoslawien. Das stimmt alles. Aber das rechtfertigt natürlich noch nicht den Angriff auf die Ukraine. Verstehen Sie? Das heisst, was man jetzt macht, ist, man tut quasi sagen, der andere, man tut Inkonsistenz im Standpunkt, tut man jetzt festmachen. Sie sind der Falsche, um das zu sagen, weil sie haben ja das auch gemacht. Aber es sind Ablenkungsmanöver, weil, es schützt uns eigentlich davor, dass wir uns mit dem eigentlichen Argument auseinandersetzen. Nämlich, ist jetzt zum Beispiel der Angriff auf die Ukraine, wie ist jetzt eigentlich fertig? Und das ist ein Völkerrechtsbruch. Und das lenkt ab. Und das zu erkennen, oder, wenn das passiert, dass man kann sagen, jetzt lenken sie ab, kommen wir zurück zur Sache, das ist total wichtig.
In diesem Beispiel ist es quasi dann so, dass die grundsätzliche Frage, die im Raum steht, nicht geklärt wurde und dementsprechend diese Ablenkung.
Absolut.
Ja.
Absolut. Es gibt auch andere Methoden, oder? Indem man etwas aus dem Kontext rausnimmt oder indem man etwas extrem zuspitzt. Oder? Und wenn Sie das erkennen, ist ganz wichtig, das habe ich nicht gesagt. Oder Sie haben das weggelassen, was ich vorher und nachher gesagt habe, dass man den Kontext klar macht. Es ist total wichtig, dass man dann die Argumentation zurückführt oder auf den eigentlichen Punkt und sich nicht selber täuschen lässt durch das Ablenkungsmanöver. Wenn man sehr viel Erfahrung hat auch mit Argumentation, dann erkennt man auch zum Beispiel Verschwörungstheorien schneller.
Wieso? Warum?
Ja, also Sie können ja, Verschwörungstheorien haben eben auch ganz bestimmte Muster. Was so Klassiker ist, dass so Verschwörungstheorien fangen mit dem Generalverdacht an. Da stimmt etwas nicht. Und dann der nächste Schritt ist sehr häufig, das, was da passiert, das kann kein Zufall sein. Da gibt's irgendwie, da muss man nur die Punkte verbinden. Und dann fängt das an, oder? Und was dann häufig aber nicht gesagt wird, ist, im Hintergrund gibt's irgendwelche Gruppierungen, Kräfte, die uns böse möchten. Und das sind so klassische Muster. Wenn man die erkennt, kann man sie dann auch sehr viel einfacher durchbrechen.
Jetzt haben wir über die Verschwörungstheorien und die Polarisierung durch die sozialen Bubbles gesprochen. Sie als Sprachwissenschaftler und als Argumentationsexperte machen ja auch wahrscheinlich viel Forschung an der ZHW. Wo sehen Sie oder wie sehen Sie die Zukunft? Wo geht es hin?
Mein Forschungsgebiet in diesem Bereich ist, wie baut sich Vertrauen auf? Argumentativ und kommunikativ. Und das ist eben nicht nur argumentativ. Und besonders, wie baut sich Vertrauen auf dort, wo man eigentlich keine klaren Beweise hat? Und das ist ein spannendes Gebiet, weil dort spielt Argumente eine Rolle, aber auch Narration, Storytelling spielt eben auch eine grosse Rolle. Es gibt ja, das sind verschiedene Arten von Sprachanwendungen. Und in der Wissenschaft sind das häufig getrennte Felder. Aber in der Praxis fließt das ineinander hinein. Vielleicht darf ich Ihnen ein Beispiel machen in dem Zusammenhang. Zum Beispiel, mich interessiert es, wie tut eine Unternehmerin Vertrauen aufbauen, wenn eine Unternehmerin oder ein Unternehmer möchte Investoren überzeugen. Dort ist ja die Situation so, dass es keine klaren Beweise gibt, weil häufig gibt es gar noch kein Produkt und so weiter. Und trotzdem muss ein Unternehmer oder Unternehmerin Investoren überzeugen. Und das fängt häufig mit dem sogenannten Purpose, mit dem Unternehmenszweck an, was ist die Legitimation und so weiter. Sie müssen das Businessmodell, das ist sehr stark argumentativ getrieben. Aber was häufig unterschätzt wird, ganz wichtig in dem Sinne, ist, dass sie klar machen, Unternehmerin oder Unternehmerteam, das Talent und aber auch eigentlich die Integrität von dieser Person ist ganz ein wichtiger Punkt. Und da spielt dann eben Storytelling eine wichtige Rolle. Und Unternehmerinnen müssen Investoren überzeugen, dass sie die Richtigen sind, dass sie einerseits Talent haben, aber dass sie auch integer sind, dass sie nicht jemanden betrügen, über den Tisch ziehen. Und ich habe am Anfang über die, man sagt so manipulative Techniken geht, dass man jemanden eigentlich persönlich angreift. Aber in dem Punkt ist jetzt zum Beispiel der persönliche Angriff gerechtfertigt. Das heisst, wenn jemand seine Argumentation auf der Integrität aufbaut und nachher können sie recherchieren, dass aber jemand in der Vergangenheit gelogen hat, betrogen hat, die Leute über den Tisch gezogen hat, dann ist es selbstverständlich richtig, wenn sie dann quasi argumentativ auf der persönlichen Ebene angreifen.
Also gibt es in dem Sinn keinen richtigen Argumentationsfaden, also wie so ein Leitfaden zum richtigen Argumentieren, sondern es ist situativ abhängig.
Ja, die Situation ist schon immer ganz wichtig. Das ist das, man muss eben verstehen, oder, wann ist der persönliche Angriff gerechtfertigt, weil jemand quasi mit der Integrität und der Persönlichkeit argumentiert. Oder wann ist das Ablenkungsmanöver? Und wenn Sie das verstehen, dann können Sie auch besser mit dem umgehen. Vielleicht etwas, was mir sehr stark macht, ist auch der Umgang mit Gegenargumentation. Und das ist zum Beispiel auch wichtig, wenn Sie Corporate Communications machen. Also sich zu überlegen, was ist denn das Argument von einer Gegenseite, wo uns möchte angreifen. Und das Auseinandersetzen mit der Argumentation von der anderen Seite, das führt uns zurück zum Ursprung, ist eben ganz wichtig, oder? Weil das sollten wir viel mehr machen, zu verstehen. Auch wenn wir eben gerade eine Position nicht teilen, das macht auch unser Argument stärker. Wie kommt jemand zu einer Aussage? Wie kommt jemand zu dieser Position? Was sind die Interessen dahinter, die jemand treibt? Und wenn man das macht, dann kann das auch Verständnis wecken für eine andere Schlussfolgerung als die man selber teilt.
Das sind jetzt sehr gute auch Tipps gewesen, wo man könnte sich annehmen, um besser im Argumentieren und Diskutieren werden. Was ist Ihre eine goldige Tipp?
Der goldige Tipp, wenn man wirklich überzeugt ist von seiner Position, dann muss man merken, wenn jemand ablenkt, zurückführen können wir zurück zur Sache. Und dann man nennt das Take and Turn. Das heisst, man nimmt das, was jemand sagt, das ist wie Judo-Technik, den Schwung nutzen vom anderen und mit dem Schwung vom anderen jemanden auf den Rücken legen. Take and Turn heisst im Gegenteil. Das ist zum Beispiel, wenn jemand sagt, ja, aber das ist doch total weit weg vom Kunden und so. Im Gegenteil, damit erreichen wir unsere Kunden am besten will. Verstehen Sie, was ich meine? Take, turn, ja. Auf der Linie bleiben.
Gut, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Merci vielmals fürs Gespräch. Schönen Tag.
Es ist eigentlich ganz schön, dass wir nicht alle gleicher Meinung sind. Austausch und Diskussion bringt die Gesellschaft weiter und ist wichtig für den sozialen Frieden. Darum jetzt auch die Frage an dich: Hast du ein Feedback, eine Bemerkung oder eine Kritik an dieser Folge? Dann schreib es uns in den Kommentar oder an durchblick@ringier.ch. Mein Name ist Fabian Schmid und wie immer gibt es zum Schluss einen Random Fact vom Reto Scherrer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das Land mit der meisten gesetzlichen Viertig weltweit ist Nepal. Mit beeindruckenden 35 Viertigen im Jahr. Die hohe Anzahl spiegelt die kulturelle und religiöse Vielfalt vom Land.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.